Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zu Folge 89 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Vor kurzem gab es ja ein paar heiße Tage und bei heißen Tagen schläft man oft ein wenig schlechter und hat seltsame Träume. Und gleich zu Beginn dieses Podcasts haben wir einen Fiebertraum, den ich gerne mit euch besprechen möchte. Mit euch, das heißt, ihr, die lieben Zuhörer, und natürlich auch diese Woche wieder der lieben Anne. Hallöchen.
Hallo.
Bevor wir in unsere wunderschöne USL zurückgehen, gibt es eine andere, ich nenne es mal Liga, mit drei Buchstaben, die heute ein Video rausgehauen hat, das in dem US-Fußballbereich doch sehr die Runde macht und, ich sag mal so, eher zerrissen wird. Mal humoristisch, mal ernst gemeint. Ich habe dir das Video auch gezeigt und würde gerne dich bitten, dass du A, vielleicht kurz beschreibst, was und worum es da eigentlich geht und natürlich dann hauptsächlich, was so deine Meinung und deine Eindrücke von diesem Video waren.
Na gut, wer so Videospiele aus Anfang der 2000er kennt, ich finde, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Da wird quasi groß eine Story aufgebaut, in dem Fall natürlich in Bezug auf Fußball. Und es wird eine Liga erschaffen und dann ist es quasi wie so ein Werbevideo, wie man es halt aus so einem Fußballspiel kennen würde. Es gibt natürlich noch imposante Bilder dazu. Man sieht irgendwelche Szenen aus anderen Fußballspielen, ob sie jetzt nun existieren oder nicht. Man sieht natürlich Länderflaggen, ob sie existieren oder nicht. Und natürlich auch entsprechend Fußballer. Und so ein bisschen in die Richtung geht das, was wir da heute gesehen haben. Es geht um die NSL, die National Soccer League. Und das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Liga, könnte man sagen, die seit einigen Wochen immer wieder mal angekündigt wird, also von sich selbst, von seinem eigenen Twitter-Account, und wo alles so ein bisschen merkwürdig wirkt, weil beispielsweise das Video, was wir hier heute gesehen haben, wirkt tatsächlich sehr fiktiv, als wenn es von irgendeiner KI generiert wurde. Da sind völlig random irgendwelche meistens WM-Spiele oder Ausschnitte aus WM-Spielen gezeigt. Da sind völlig random irgendwelche Stadien gezeigt. Es sind auch ältere Fußballspiele, vor allem aus der NASL, gezeigt. Und ja, auch die Sprüche, die es dazu gibt, wirken irgendwie so ein bisschen absurd. Und ja, wie halt so die Storyline von einer Geschichte, die man aufbauen will, aber die halt gar nicht so existiert. Und immer wieder ist auch der Bezug zur WM26, die ja im eigenen Land stattfindet. Und das ist sozusagen so der Aufhänger. Könnte ja wirklich ein ganz interessantes Fußball-Videospiel sein, wenn man so darüber nachdenkt. Letztendlich wirkt es aber für eine echte Liga jetzt nicht seriös. Hinter dem Ganzen scheint eine Person zu stecken, ob sie tatsächlich existiert, sei mal dahingestellt, der sich Scott und dann in Anführungsstrichen Matchmaker Michaels nennt. Wahrscheinlich existiert er als solches schon, aber Matchmaker ist natürlich ein interessanter Name. Und ja, der postet ganz viel, hat halt auch diesen NSL-News-Account gebaut und ja, veröffentlicht da immer wieder irgendwelche Statements oder Neuigkeiten, mit was für grandiosen Teams er da bald an den Start gehen will. Aber ja, es wirkt eher wie eine kleine Parodie, die mit KI gebaut wurde.
Wir hatten die NSL vor ein paar Monaten mal ganz kurz angesprochen, denn da kam sie quasi erstmals mal wieder auf und hatte ganz bekannt gegeben, wie die Teams heißen sollen, die in der Liga mitspielen, die eben nach uralten, schon seit Jahrzehnten nicht mehr existierenden Fußballteams benannt sind und so die klassischen US-Fußball- oder Sport-Teamnamen haben. Diplomats, Minutemen, Aztecs oder sowas. Und diese Liga wurde damals schon sehr belächelt, denn sie gibt es nicht. Es gab auch nie wirklich Informationen und alles wirkte doch sehr, ja, shady. Und im Nachhinein nicht Slim Shady, sondern, also Eminem, sondern wirklich zwielichtig. Und wenn man sich diesen Trailer anguckt, den wir auch schon beim Box-to-Box-Twitter-Account gepostet haben heute, am Donnerstag, kann man wirklich denken, dass es A, nicht nur KI generiert ist, wovon ich sogar stellenweise ausgehe, sondern auch wirklich einfach wie eine Art, ja, Kult-Business-Modell ist. Also er versucht ja quasi, also der Sprecher, wie dieser Scotch-Matchmaker-Dingens, Anteile an der Liga zu verkaufen, Investoren zu gewinnen, eine fiktive Liga, die quasi in echt aus dem Boden zu stampfen, die ganz toll und ganz anders als die existierenden Ligen sein soll. Und mit Blick auf die Website stellt man schon mal fest, dass stellenweise Sachen einfach mal eben auf Kroatisch sind. Und dann stehen dann plötzlich Sachen beim Merch Kroatisch und nicht Englisch. Es ist sehr abstrus und wir werden euch natürlich den Trailer auch nochmal in die Shownotes vom Podcast schreiben, für die uns nicht bei Twitter folgen sollten. Wenn doch, gebt wie gesagt einfach mal National Soccer League, NSL ein, dann findet ihr es auch. Kurzum, als ich dieses 4,5-minütige Blabla-Video gesehen habe, was wirklich ein Mischmasch aus Amerika-Flaggen, generierten Gedöns, pathetischen, ja, PR-Gebla war, muss er sich an zwei oder an drei Dinge denken. A, es könnte perfekt für einen Kult passen, dass du irgendwie versuchst, eine Art Kult aufzubauen. B, es erinnerte mich an so einen Fallout-Videoschnipsel, weil in den alten Fallout-Videospielen gab es ja oft diese Rückblende auf einen alten TV, wo du in diesem Bildschirm dann eine Nachricht aus der Vorkriegszeit eingeblendet bekommst. Dann wird rausgezoomt, man sieht, ach nee, wir sind jetzt 200 Jahre nach dem Atomkrieg. Für mich erinnert dieser Trailer exakt an sowas. So eine völlig abstruse, farblich total ausgeschlachtete, schlechte Werbung von, wie du schon dachtest, vor gefühlt 20 Jahren für ein Videospiel. Oder eben da aus dem TV. Und ja, aktuell ist die Community sehr gespalten. Sie macht sich sehr darüber lustig. Und die meisten sind sich nicht ganz sicher, meint der Typ das wirklich ernst? Wenn ja, was hat er an Medikamenten genommen? Und wenn nicht, was zur Hölle soll das? Und ich fand es aber nur so lustig, dieses Video, dass ich die liebe Anne damit reingezogen habe. Und wir es euch natürlich auch wieder verlinken werden. Und deswegen gerne an euch gefragt, für die uns auch auf den sozialen Netzwerken folgen oder hier auf Spotify und Co. kommentieren wollen. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, schreibt uns mal gerne eure Meinung. Haltet ihr das für ernst? Findet ihr es realistisch? Oder sagt ihr auch, das erinnert an einen Fiebertraum, an ein uraltes Videospiel aus den Anfang der 2000ern? Lasst uns gerne wissen, weil ich sage mal so, ich glaube, ein Fiebertraum ist noch realer als das, was der Scotch Matchmaker Michaels da aus dem Boden stampfen will.
Aber mal was anderes. Er hat ja auch verkündet, dass Robbie Fowler von ihm als Liverpool investiert hätte in die Liga. Also mal ganz ehrlich, wenn irgendjemand überhaupt auf die Idee käme, in eine solche Liga zu investieren, dann muss man sich aber schon fragen, wie da der Geschäftssinn von der Person ist. Also wer in so eine offensichtliche Blase investiert, dem kann man dann ehrlich gesagt auch nicht helfen. Weil noch eindeutiger kann man es ja nicht machen, dass da nichts von dem existiert, was er glaubt, dass es existieren würde. Zumal es ja in den USA nun wirklich ausreichend Ligen gibt. Und es gibt ja auch ausreichend Beispiele, NISA zum Beispiel, wo es absolut nicht gut funktioniert. Und dann in eine neue Liga zu investieren, die sehr eindeutig mit KI erzeugten Videos Promo macht, schwierig. Also ich hoffe mal, dass die Meldung zu Robbie Fowler fake ist und der gar nicht darin investiert hat, weil ansonsten muss man da wirklich den Geschäftssinn von ihm in Frage stellen. und auch bei allen weiteren Personen. Und was übrigens auf dem Twitter-Account auch auffällt, es gibt kaum Reaktionen auf die Beiträge. Beispielsweise auf die Meldung, dass Fowler investiert hat, hat niemand reagiert. Lediglich jetzt auf das Video. Aber ansonsten passiert da nicht ganz so viel. Und das zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung da diese KI-Liga geht. Und er betont ja auch immer, das soll so eine Fanliga sein und der Fanbezug soll ein ganz anderer sein, die Fans sozusagen wieder näher dran. Wenn sie schon jetzt in dem Zustand nicht agieren, dann wird das, naja, sehe ich das eher zum Scheitern, wenn es tatsächlich, wenn sein Gedanke wäre, es real machen zu wollen.
Vor allem frage ich mich auch nochmal ganz nebenbei, wie viel er wirklich daran besitzt. War ja mal auch die Behauptung von ihm, also diesem Matchmaker Michaels, bei dem ersten Run der News vor Monaten war, dass ihm auch die Lizenzen zu diesen ganzen Uraltnamen gehören würden, die von ehemals existierenden Teams waren, wie die Washington Diplomats. Was ich mich jetzt frage, A, stimmt das? Und B, gibt es ja oft noch, dass die heutigen Profiteams, die auf diesen älteren Teams beruhen, die Lizenzen bis heute immer noch halten, dann zum Beispiel Throwback-Merch raushauen. Also als Beispiel, glaube ich, die Wildcaps von Vancouver hatten es, glaube ich, neulich gehabt mit so einem Logo, so einem Trikot. Inwiefern glaubst du, A, dass er wirklich diese Lizenz in diesen Teams hat, die er ja zurückbringen will? Und B, wenn das wirklich existieren würde oder kommt, wie schnell er verklagt wird? Weil dann solche Teams wie Vancouver sagen würden, oder DC, ey, mal ganz ehrlich, Kollege, wir sind die Teams oder wir haben die Lizenzen noch von vor 30 Jahren. Was denkst du dazu? Kann man sich einfach das so machen oder glaubst du echt, wenn er echt wäre, würde ihm schon der Arsch weggeklagt werden?
Ja, also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er die Lizenzen hat. Selbst wenn, es wird vielleicht das ein oder andere Team geben, was damals die Lizenz verkauft hatte oder was ja gar nicht mehr existiert und dann irgendwann die Lizenzen frei verfügbar waren. Aber er wird nicht ausreichend Lizenzen haben, um das sozusagen für alle entsprechen zu können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und sobald er an den Start geht oder real wirklich an den Start geht mit diesen Fake-Teams sozusagen, die für die er keine Lizenzen hat, dann klar würde ihm sofort der Arsch weggeklagt werden. Da kann man sich ziemlich sicher sein. Und was übrigens ja nochmal interessanter ist, wenn er die Lizenzen für diese Teams besitzt und es ja auch seine Liga ist, dann ist eigentlich alles sozusagen nur an dieser einen einzigen Person. Heißt, da ist jetzt ein Investor, der möchte mit einem Team an den Start gehen. So entweder verkauft er die Rechte des Teams an diesen Investor oder er behält die Rechte des Teams, sagt dem Investor aber nur, hey, du darfst mit diesem Team arbeiten und Spieler einkaufen und so weiter. Aber das ist ja wieder für Investoren dann komplett uninteressant. Also es klingt alles von vorne bis hinten nicht schlüssig.
Gehe ich völlig mit. Das ist auch ein schönes Fazit, würde ich sagen. Und daher nochmal, wir haben den Trailer bei Box2Box auf Twitter gerepostet. Wenn ihr, liebe Anne, vielleicht dran denkt, macht es auf Facebook auch nochmal. Und wenn nicht, werden wir den auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung vom Podcast packen. Das heißt, wenn ihr wollt, wenn ihr mitreden wollt oder mitlachen wollt, guckt euch den Trailer gerne an, wir verlinken ihn euch nochmal und dann ja, lasst uns gerne wissen, wie ernst ihr das Ganze nehmt, was ihr glaubt, ob der Mensch das selber ernst meint und natürlich, ob ihr euch auf die total fannahe und überhaupt nicht fiebertraumhafte KI-generierte Liga freut. Und wenn ja, dann schickt uns doch gerne ein neues Zettelchen vom Doktor, das uns bescheinigt, dass es euch sehr gut geht. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir noch eine kleine Pause, weil, es ist sehr kurios, aber lass uns dann doch zum echten Fußball zurückgehen. Und das nach einer kleinen Pause, dann bei der USL, beim auch faszinierenderweise namensgebenden USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ah. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Gehen wir von einer bestimmt überhaupt nicht KI-generierten US-Liga mit drei Buchstaben zu einer definitiv echten US-Fußballliga mit drei Namen, und zwar in die USL oder in unserem Fall heute in die League One, in die dritte Liga. Denn am letzten Wochenende gab es drei sehr torreiche Spiele in der League One und wir dachten, wir nehmen uns eine Partie mit deutscher Beteiligung, und zwar gehen wir in die Partie von den Richmond Kickers, einem der Traditionsteams, und die trafen auf Jermaine Jones Central Valley Fuego aus Fresno. Und bei Richmond spielt, so viel muss nochmal gesagt sein, Adrian Billhardt, der deutsche League One-Meister mit Tormenta, der letztes Jahr eine unglückliche Saison mit Detroit hatte, spielt jetzt für Richmond und kam auch in dem Spiel zum Tragen. Wie würdest du sagen, Anne, war so dein Eindruck von Richmond? Denn in den letzten Saisons haben sie ja ordentlich auf die Mütze gekriegt und wirkt nicht wirklich, nennen wir es mal, Playoff-würdig. Gefielen sie dir spielerisch?
Naja, also vor dieser Partie muss man ja sagen, sah es auch schon nicht gut aus. Sie hatten bis dato 0 Punkte, kein Sieg, 2 Niederlagen. Also so richtig gut, der hat die Saison bei ihnen ja nicht gestartet. Und klar, sie machen schon immer irgendwie okay Tore, wobei bis dato hatten sie, ich glaube, 2 Tore und 5 Gegentreffer, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also ja, sah immer noch nicht so richtig gut aus alles. Und ich glaube, da ist auch noch sehr viel Arbeit in dem Team. Das hat man, finde ich, in dieser Partie auch ziemlich gut gesehen. Allerdings sind sie dieses Mal auf ein Team getroffen, bei dem es bis dato auch noch nicht so gut aussieht. So klar, Central Valley Fuego hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Sieg, aber ansonsten auch 2 Niederlagen. Also auch nicht so viel besser. Und da ist die Tordifferenz auch jetzt nicht die allerbeste bis dato. 3 Tore geschossen, 5 Tore schon bekommen. Also 2 Teams, die auf jeden Fall noch riesige Baustellen haben. Dass da eventuell das ein oder andere Torfeld konnte man irgendwie schon erwarten. War dann tatsächlich auch so. Und was mir in der Partie besonders aufgefallen ist, ist, dass Richmond gute Phasen hatte, aber dann zwischenzeitlich auch wieder eingebrochen ist und in der Zeit sehr anfällig für große, böse Fehler war. Das gilt aber übrigens für beide Teams. So mal grob zusammengefasst, ohne zu viel zu verraten.
Würde ich so unterschreiben. Mich hat die Partie auch dahingehend interessiert, dass wir letzte Woche über Fuego negativ gesprochen haben, weil sie ja im Pokal gegen El Farolito rausgeworfen sind. Und ich mir dachte, okay, wenn du dich da blamierst, musst du in der Liga ordentlich abliefern. Und das besprechen wir jetzt. Das erste Tor fiel gleich mal in der 18. Minute. Da gab es einen Spieler, der mir doch irgendwie schon fast ins Herz gewachsen ist, der das Tor gemacht hat. Das Tor an sich nicht sonderlich spektakulär zu erklären. Es gab eine Flanke von rechts in den Strafraum von Central Valley Fuego. Und dann kommt Chandler O'Dwyer, der per Flugkopfball das Ding in die Maschen haut. 1-0 für die Jungs aus Richmond und ein sehr hübscher Name für den Torschützen.
Die Führung hielt auch eine ganze Weile bis zur 32. Minute. Und da zeigt sich dann mal wieder, was so ein bisschen auch das Problem von Richmond ist. Verteidigungstechnisch sind sie teilweise sehr, sehr schwach und sehr chaotisch aufgelegt. Und es ist eigentlich eine Szene, die komplett ungefährdet sein sollte, die im Fußball in jedem Spiel etliche Male vorkommt. Man ist in der eigenen Hälfte, kurz hinter dem Strafraum, ist im Ballbesitz, hat sehr viel Platz. In dem Fall ist es der Torhüter, der ganz einfach den Ball hat und zu seinem Verteidiger passt. Allerdings achtet er nicht darauf, dass an dem Verteidiger sehr nahe schon ein Angreifer steht und der Verteidiger verliert den Ball. Das Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass Jarrah, der Torhüter, weit außerhalb des Strafraums steht und dementsprechend das Tor hinten leer ist. Und in dem Moment, in dem der Verteidiger diesen Ball verliert, ist halt das Tor leer. Der Torhüter ist draußen, der versteht zwar, was in der Sekunde passiert und eilt zurück, aber das ist klar, dass er das überhaupt nicht schaffen kann. Und ja, dann ist da der Ausgleich recht schnell gefallen. Das, finde ich, darfst du als Torhüter in der Situation so nicht machen. Also wenn du so weit draußen stehst und der Verteidiger stand nicht so weit weg von ihm, er hätte gar nicht so weit nach vorne kommen müssen, um diesen sehr kurzen Pass auf seinen Verteidiger zu spielen, dann ja, darfst du ihm überhaupt gar nicht erst so einen Pass auf deinen Verteidiger machen, sondern musst ihn dann schon viel weiter nach draußen hauen, damit du Zeit und Platz hast, falls dann doch irgendwas passiert.
Mir sind in der Szene zwei Dinge aufgefallen. Erstens, das Tor wurde von meinem doch sehr gut bekannten Robert Coronado gemacht. Ein Spieler, den ich schon seit unseren OKC-Zeiten kenne, mit dem ich auch privat ab und zu schreibe und auch schon Interview geführt habe, der direkt nach seiner Verletzung im ersten Spiel dieses Torgeschenk verwandeln durfte. Und das Zweite, was mir auffiel, dass Jara direkt, als er den Pass macht, sofort seinem Verteidiger sagt, pass auf, da kommt einer. Wo ich mir halt dann denke, wo machst du denn den Pass? Also während der Ball schon rollt, sagt er, Achtung, da kommt ein Gegenspieler. Also habe ich mir auch gedacht, das ist irgendwie nicht ganz klug durchdacht. Wenn du schon siehst, wo der Fehler ist, warum machst du ihn so völlig unnötig? Und musste daher zustimmen. Also sah Jara samt Defensive nicht gut aus. Aber als erfahrener Keeper, deinen 17-jährigen Innenverteidiger, so einen Ball hinzuschießen, der dann natürlich zum Tor führt, ist auch wirklich nicht gerade. Ich finde, wenn du nichts dagegen hast, dass wir fast eine halbe Stunde nach vorne springen können. Denn wirklich viel gab es bis zur 58. jetzt auch nicht, außer ein paar kleineren Chunks hier mit Kopfbällen und ähnlichem. In der 58. Minute gab es dann die Möglichkeit, das Spiel zu drehen, und die wurde auch genutzt. Auch hier wieder, jetzt nichts Spektakuläres zu erklären, Fuego hatte eine Flanke auch von rechts in den Strafraum rein. Vasquez nutzt die Gelegenheit, kommt schnell herangeschossen und haut den Ball per Kopf in die Maschen, womit er das Spiel von Richmond weg zu Fuego dreht, die da aus zwei ja doch recht guten Szenen effektiv alles machen. Und so viel kann schon mal verraten sein, Fuego hatte eine Torchancenverwertungsquote von 100%.
Das Problem von Fuego ist, dass sie ein wenig unkonzentriert waren. Und zum einen und zum anderen Adrian Billhardt sich dann auch dachte, Moment mal, wir spielen hier zu Hause, wir haben bisher noch kein Spiel gewonnen, wir wollen jetzt aber auch mal gewinnen. Und dementsprechend übernahm er ein bisschen die Initiative. Er hatte den Ball, kam ja so eher aus der Mitte heraus, lief dann so ein bisschen über rechts, passte zu einem Mitspieler, lief weiter nach vorne zum Strafraum schon oder in den Strafraum hinein. Sein Mitspieler konnte ihm den Ball schön sauber durch die Verteidigung hindurch durchstecken. Und ja, dann steht Billhardt quasi nur noch vor dem Torhüter und kann den Ball einnetzen, sodass es dann in der 61. Minute 2:2 steht und die Partie wieder offen ist.
Das Ganze hielt gerade mal 12 Minuten, bis der Deckel draufgemacht worden ist, und zwar von den Jungs aus Richmond. Die Szene, würde ich sagen, lässt sich gut als Flipperball bezeichnen, denn der erste Schuss in den Strafraum wird geblockt, der zweite Nachsetzer von Billhardt wird auch nochmal geblockt, bis der Ball dann zum linken Strafraum rankullert, wo Dwyer hingelaufen kommt und er mit voller Wucht den Ball unten rechts reinschießt. Da war so viel Kuddelmuddel in so kurzer Zeit, dass ich nicht glaube, dass der Keeper den Ball gesehen hat, bevor der Ball schon längst auf dem Weg gewesen ist. Und daher, ja, nicht spektakulär zu erklären, sehr viel Ping-Pong hin und her. Und Dwyer nimmt sich dann die Gelegenheit und haut den Ball vom linken Strafraumrand rechts unten rein. Zum 3:2 Endstand, dem ersten Sieg seit 9 Monaten und dazu auch zum Doppelpack von Dwyer.
Für die Tabelle hat es jetzt nicht so richtig viel geholfen, außer dass jetzt Central Valley Fuego unter ihnen ist. Aber ansonsten befinden sie sich immer noch eher im unteren Bereich der Tabelle. Aber wir sind ja ganz frisch in der Saison. Da kann ja noch das ein oder andere passieren.
Wo wir bei dem Thema frisch in der Tabelle sind, es gibt eine Mannschaft, die wirkt aktuell extrem stark. Und das, obwohl wir noch jung in der Saison sind. Und ich möchte so viel verraten, während ich ja völlig losgelöst jede Woche 4, 5, teilweise 6 Videos oder Spiele der USL live gucke, bist du ja manchmal ein bisschen wie ein guter Weintrinker und genießt dir ab und zu mal ein schönes Spielchen. Und du hattest in der Woche die Gelegenheit gehabt, die Partie von Hartford zu gucken, zumindest in Teilen. Und wir hatten ja die Partie zwischen Hartford Athletic und dem Miami FC. Beides Mannschaften, die in den letzten Jahren, nennen wir es mal, durchschnittlich performt haben, die einen großen Kaderumbruch hinter sich hatten und doch recht gut in die Saison gestartet sind. Wie war so dein Gedanke, als du in die Partie reingeschaltet hast? Und würdest du sagen, dass sich deine Jungs in Hartford bis zum Schluss doch recht gut verkauft haben?
Beim Thema Verkaufen ist Hartford nicht so gut. Stichwort Trikot im September gekauft und bis heute nie erhalten. Weiß ich nicht, ob das so die beste Beschreibung für Hartford wäre. Ja, Hartford ist jetzt nicht unbedingt wie ein guter Wein, muss man tatsächlich sagen. Sie sind so ein Wein, da weißt du noch nicht genau, was dich erwartet. Ob das jetzt wirklich ein richtig guter ist oder ob einfach nur das Label cool aussieht und man deshalb angesprochen wurde, weiß man immer nicht so recht. Allerdings, so bis dato jetzt in den ersten Spielen, haben sie jetzt nicht extrem überzeugt, finde ich, sondern sie hatten da manchmal auch ein bisschen Glück. Aber Glück gehört nun mal auch mit dazu. Und das bessere Händchen, um einige Punkte zu sammeln und schon auch ein bisschen zu überraschen. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie am Anfang der Saison so weit oben in der Tabelle stehen, wie sie aktuell stehen. Und wenn man dann mal in die Partie reingeht, ich konnte nicht gleich von Anfang an einschalten, weil das Spiel recht früh tatsächlich war. Ich glaube, 19 Uhr war Anpfiff, war noch ein bisschen zu früh. Aber was ich dann im Nachhinein mir nochmal ansehen konnte, sah schon ganz interessant aus. In der ersten Halbzeit fand ich, hatten beide Teams durchaus gute Chancen, haben sie dann aber teilweise auch schon blöd liegen lassen, beziehungsweise sind sie auf durchaus starke Keeper getroffen, die da einiges abgehalten haben und das Spiel spannend gemacht haben. Es dauerte bis zur 30. Minute, wo es so eine sehr große Szene gab, die aber auch ein bisschen zeigte, was noch so die Schwäche von Hartford ist. Sie bekommen einen Elfmeter. Der Elfmeter aufgrund eines Fouls im Strafraum. Alles okay soweit. Allerdings wird dieser Elfmeter echt ziemlich lapsig geschossen und wird dementsprechend auch gehalten. Und das, ja, ist so ein bisschen die Gefahr, die ich bei Hartford immer mal wieder sehe, dass sie schießen durch, also sie machen ihre Tore, aber in manchen oder in vielen Partien machen sie gar nicht so viele Tore. Und dann wäre so ein liegen gelassener Elfmeter katastrophal, wenn du beispielsweise in der Partie nur ein Tor schießt, der Gegner aber auch welche schießt, dann verlierst du Punkte. Ganz einfach. Und dementsprechend dürfen solche Chancen nicht weggeworfen werden. In der Partie blieb es spannend, von daher war es dann nicht ganz so tragisch. Und es dauerte aber ja bis kurz vor der Halbzeit, bis dann endlich mal ein Tor fiel. Und in dem Fall resultierte das aus einem Konter heraus. Und Gaglardi, der Torhüter von Miami, ist sehr, sehr weit draußen. Also keine Ahnung, wo der hin wollte. Ins Tor wollte er auf jeden Fall nicht. Und dann ist es auch recht leicht gewesen. Beckford bekam einen Pass zugespielt. Der muss dann nur noch um den sehr weit draußen stehenden Torhüter herumlaufen und kann dann quasi Richtung leeres Tor laufen und den dann irgendwann einschieben. Also das war von Miami mehr als fahrlässig gewesen. Quasi auch ein geschenktes Tor, wenn man es mal böse sagt.
Wenn du als Keeper mitspielen möchtest, aber doch nicht wirklich mitdenkst, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Also du stehst draußen und raffst dann nicht, dass dann plötzlich ein Konter kommen kann, dann siehst du ganz doof aus. Und daher, ja, stimme ich dir zu. Also da sah der Keeper wirklich ungünstig aus, weil er war ja nicht mal mehr in seinem Strafraum, er war ja schon fast beim Anstoßkreis. Also, das ist so, also, wie weit willst du wirklich draußen sein? Das kann man nicht als geistigen Dabeisein, finde ich, bezeichnen.
Vor allem finde ich, dass der Konter jetzt gar nicht so überraschend kam. Also, das entwickelte sich ja die Sekunden davor schon. Und anstatt, dass er dann reagiert und schon mal zumindest langsam nach hinten geht, nein, er entscheidet sich dann dazu, selbst in den Angriff zu gehen. Aber es sind halt zwei Spieler von Hartford und der eine muss ja nur rüberlegen zu dem anderen und schon haben sie ihn überlaufen. Also das war in jeder Hinsicht irgendwie blöd gemacht.
Junger Keeper, er lernt noch, aber ich glaube, das wird er sich noch sehr oft als Negativbeispiel angucken. Als Positivbeispiel fand ich, hatte er eine Szene kurz nach Wiederanpfiff, denn Romario Williams, seines Zeichens Stürmer von Hartford, versuchte es mit einem wunderschönen Schlenzer ins rechte obere Eck und dort hat dann Gagliardi eine schöne Flugparade ausgeholt, um den Ball dann vor dem Reingehen zu hindern. Fand ich da doch sehr hübsch aus. Also schöner Versuch und eine gute Parade und vielleicht gar nicht mal so schlecht, um mit ein bisschen Selbstvertrauen in die Halbzeit zu gehen oder in die zweite Halbzeit zu gehen, so rum.
Williams davor auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass er immer wieder mal auch so Chancen hat liegen lassen. Also da war ich nicht ganz so zufrieden mit der Performance an dem Tag. Sein Moment des Scheinens kam dann doch irgendwann, nämlich in der 55. Minute. Da netzte er dann nach einer Ecke ein. Kein jetzt weltbewegendes Tor, beziehungsweise kein besonders schönes Tor. Klassisch halt. Aber immerhin hat er dann mal das Tor gefunden.
Gehe ich mit. Da musst du als Stürmer halt stehen. Du siehst, Ball rollt durch den Strafraum, also musst du den zweiten Pfosten da schneller schalten. Nicht spektakulär, aber effektiv und darauf kommt es am Ende ja an. Kam tatsächlich, wie ich fand, so ein bisschen die wilden 11 Minuten des Mr. Walters. Denn ja, Miami entdeckte, wenn man 2-0 hinten liegt, muss man ja irgendwas tun, um doch vielleicht auch nochmal zu einem Törchen zu kommen. Und sie versuchten es mit Fernschüssen. Aus diverser Distanz, einmal quasi ja ein bisschen weiter weg, links vom Strafraum, einmal in der Nähe des Strafraums ein Stückchen rechts. Und so hatte Walters gleich mehrere Fernschussparaden, die er dann noch gut wegparieren konnte. Also einen schönen Hammerschuss aus relativer Nahdistanz, aus dem rechten Winkel. Dann in der 63. Minute ein Fernschuss links vom Strafraum, den er über die Latte hauen konnte. Und das gleiche nochmal in der 68. Minute. Da fand ich, war die Hartford-Abwehr echt nicht schnell beieinander. Man muss den Walters echt anerkennen, dass er da noch gute Paraden daraus gehauen hat. Weil klar, oft sind die Fernschüsse doch eher ungenau und gehen übers Tor. Die waren schon gut geschossen, also da hatte man wirklich eine Parade gebraucht. Und da sah er, wie ich fand, gut aus.
Ja, gefällt mir sowieso. Also in der Partie war er wirklich, wirklich sehr stark. Es gibt auch das eine oder andere Tor, was fällt. Da gebe ich ihm noch nicht mal die Chance an den Toren. Und in meinen Augen war er einer der stärksten Spieler in dieser Partie, gerade für Hartford. Aber auch in den Spielen davor ist er immer wieder sehr positiv aufgefallen. Und der ist ja selbst erst ein sehr junger Torhüter mit 20 Jahren. Also da steckt einiges an Potenzial hinter. Hoffentlich holt Cincy ihn nicht so schnell zurück.
Gehe ich mit. Also würde ich auch traurig sein, weil der hat echt gut gezeigt, dass er was kann. Und gefiel mir bisher gut. Und bei Hartford und gute Keeper ist jetzt nicht was, was so häufig vorkam.
Leider war.
Allerdings hielt sein Glück auch nur knappe 8 Minuten nach der letzten schönen Parade. Denn in der 76. Minute kriegt Miami ihr Törchen. Und auch das lässt sich als guten Flipperball bezeichnen. Denn der erste Schuss geht schief, rollt dann in Richtung des linken Strafraum-Ecks. Dort kommt Cabral rangeschossen. Und haut den Ball mit voller Wucht unten links rein. Ich glaube, da hat Walters den Ball auch viel zu spät gesehen. Da standen gefühlt alle Spieler vor ihm. Er taucht noch richtig ab. Man kann den Ball dann nicht mehr aus dem Netz fischen, der einfach durchaus mit voller Wucht reingehauen worden ist.
Ja, da standen ja quasi die Füße von ganz Connecticut im Sichtfeld. Deswegen, ich würde ihm da jetzt nicht die Chance geben. Da hat die Verteidigung vorher schon nicht sauber gearbeitet. Es blieb aber nicht bei diesem Ergebnis. Es fallen noch Tore. Und in dem Fall ist es leider wieder ein eklatanter Fehler von Miami, der in der 91. Minute dazu führt, dass ein weiteres Tor fällt. Es resultiert aus einem Fehlpass von der Verteidigung. Und was die Verteidigung offensichtlich nicht berücksichtigt, ist, dass ganz in ihrer Nähe ein Spieler steht. Dieser Spieler nennt sich Marcus Epps, der ein sehr, sehr erfahrener Spieler ist und sowohl in der MLS schon gespielt hat, wie auch in der USL. Und der solche Möglichkeiten natürlich hervorragend nutzen kann und auch will und es auch macht. Der Pass auch aus recht kurzer Distanz zwischen zwei Verteidigern, der eine passt nicht so richtig auf, dass Epps da neben ihm steht, will zum Nebenmann passen, Epps geht dazwischen, holt sich den Ball dankend und ja, muss nur noch den Pass nach vorne machen Und dann steht sein Mitspieler schon da, bedankt sich für diese Möglichkeit und nutzt das Tor. Bitter, eigentlich. Könnte man meinen, Deckel ist drauf, die Partie beendet, aber da passiert doch noch was.
Eine Szene, die ich mir öfters angucken musste, um sie zu verstehen, und ich hoffe, dass ich sie richtig beschreibe. Wenn nicht, darfst du mich da gerne korrigieren. Miami versucht's nochmal. Wenn du 3-1 hinten liegst, willst du ja wenigstens den ihren Treffer machen, um es nochmal spannend zu machen. Miami kommt zur klassischen Situation. Sie kriegen den Kopfball nach einer schönen Flanke, kommt zum Keeper, rollt an ihm vorbei und droht von dort ins Törchen zu kullern. Ein Verteidiger rafft das noch und versucht den Ball, wie man es klassisch macht, mit Wucht wegzubolzen. Das Problem ist, dass da noch eine größere Gruppe von Spielern steht, unter anderem ein Mitspieler. Und sein Schuss, der den Ball weit wegschlagen sollte, prallt von seinem eigenen Mitspieler aus kurzer Distanz ins Tor und wird so ein Eigentor und damit das 3-2 für Miami in der 94. Minute. War das richtig oder hast du das anders aufgeschrieben? Weil ich bin da ein bisschen verwirrt. Das war sehr viel aus kurzer Distanz in sehr wenigen Sekunden.
Ja, man kann es vielleicht sogar noch ein bisschen leichter zusammenfassen. Großer Pulk an Menschen, von denen kaum, zumindest von den Hartford-Spielern, Verteidigern, Torhütern, was man also auf dem Platz rumstehen hat, niemand an den Ball kommt. Allerdings ein Miami-Spieler, der den Ball natürlich Richtung Tor schießt. Es steht ein Verteidiger von Hartford auf der Linie, wo er sein soll, kann ihn dort klären, will ihn wegschießen, trifft halt ja seinen Mitspieler und der Ball prallt von seinem Rücken ab ins Tor. Das ist halt also sehr viel Pech. Allerdings ist das auch so ein bisschen, warum schießt du denn eigentlich den Ball in die gleiche Richtung, aus der er gerade gekommen ist? Klar, auf der Linie klären ist unglaublich schwer. Und du versuchst ihn einfach nur irgendwie wegzuschießen, aber in dem Fall zeigt sich halt, vielleicht wäre es doch schöner gewesen, in die andere Richtung zu schießen. Zum Glück hat es für Miami aus Perspektive von Hartford dann nicht weiter gereicht. Hartford hatte selbst auch nochmal eine Chance, die dann aber nicht besonders erwähnenswert ist. Und Hartford konnte dann die 3 Punkte zu Hause behalten und einen weiteren Sieg einfahren.
Ich muss sagen, unterm Strich hat mir Hartford durchaus gefallen. Man merkte so ein bisschen, wie in den anderen Spielen, irgendwann verlieren sie den Fokus und lassen den Gegner doch wieder ganz gut in die Partie zurückkommen. Die Gegentore, ja, waren echt ungünstig. Also der Keeper macht eins der besten Spiele wahrscheinlich seines Lebens und wird zweimal von der Verteidigung ein bisschen im Stich gelassen, die beim ersten Gegentor den Ball nicht geklärt kriegt und beim zweiten sich den selber reinschießt. Das war echt ein gebrauchter Tag. Aber unterm Strich ein schöner Sieg für Hartford. Und damit bleiben sie weiterhin, ja, in den sehr, sehr guten Platzierungen. Was mich doch überrascht und zum Gleichen auch freut, dann hast du weniger schlaflose Nächte.
Na gut, wir werden es sehen. Im Mai möchte ich mir gerne ein Hartford-Spiel live im Stadion mal wieder ansehen. Ich ahne, da kommt dann die eine oder andere schlaflose Nacht, wenn das Spiel wieder im Regen ertrinkt.
Ich würde sagen, bevor wir zu weiteren Fieberträumen und Albträumen und Regentagen kommen, machen wir eine kleine Pause und gehen dann zurück in die USL Championship, in die zweite Liga. Denn da haben wir noch eine ganz besondere Partie für euch. Die Partie der bis dato ungeschlagenen Teams, Charleston Battery und Louisville City. Das aber erst nach einer kleinen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Letzte Woche ganz groß von uns angekündigt, das erste USL-Spiel bei CBS nationweit in den USA zu sehen. Louisville gegen Indy. Was für eine Partie. 8 Tore sind da gefallen. 5-3 gewann Louisville vor einer sehr, sehr guten TV-Quote. Hat erstmal für einen richtig guten ersten Eindruck bei CBS gesorgt und natürlich auch bei der Community. Passenderweise gab es dann vor ein paar Tagen, es müsste glaube ich Dienstag gewesen sein, bereits ein weiteres Spiel mit Louisville-Beteiligung bei CBS. Denn es gab die Partie der bis dato ungeschlagenen Teams und die Neuauflage des letztjährigen Eastern Conference-Finales zwischen Charleston Battery, dem am Ende auch Vizemeister, und Louisville. Mit Blick auf die Partie würdest du sagen, dieses Spiel hat das eingehalten, was man erwartet hat?
Absolut. Also das war ein ordentlicher Schlagabtausch. Und man wusste quasi bis zur letzten Sekunde nicht, wer diese Partie am Ende gewinnt, ob es einen Sieger gibt oder einen Unentschieden. Also ich finde, sie hat alles erfüllt, was sie erfüllen muss.
Ich gehe mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Unterhaltsame Partie von vorne bis hinten. Was ich ein bisschen komisch fand, das sieht man auch gut in den Highlights, ist so ein bisschen noch die Kameraeinstellung. Denn CBS hat nochmal eine ganz andere Kameraqualität und auch ganz andere, ja, Kameramöglichkeiten, als jetzt was ESPN zum Beispiel noch hatte. Und ich glaube, sie müssen noch ein bisschen rausfinden, wie nah sie ranzoomen sollen. Denn vor allem bei den Standards war es sehr, sehr weit rausgezoomt, sodass du ein bisschen raten musstest, wer jetzt wo den Ball berührt hat. Und dann erst mit Glück beim Wiederholen das noch ein bisschen mitbekommen hat. Das war so mein, in Anführungszeichen, Negativpunkt. Ansonsten hat die Partie wirklich überzeugt.
Ich überlege gerade, ob CBS vorher schon mal Großfußballspiele gezeigt hatte.
Mit CBS Golasso und Paramount Plus sind die schon im Fußball aktiv, aber ich meine, die haben letztes Jahr das USL-Finale auch übertragen, aber wie intensiv sie jetzt seit Jahren das übertragen, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber ich weiß, dass sie letztes Jahr eben das USL-Finale auch übertragen hatten.
Na gut, dann haben sie da keine Ausrede, dass ihnen die Fußballerfahrung fehlte.
Die Partie begann gleich mit einer solchen Situation, wie eben beschrieben. Denn es gab eine Eckball-Situation für die Jungs von Louisville. Auch da sehr weit rausgezoomt. Das Tor ist an sich nicht spektakulär zu beschreiben. Typischer Eckball geht auf den zweiten Pfosten. Kopfball von Jorge González. Ball ist drin, 1:0-Führung für Louisville. Früher Schocker als Auswärtsteam und alle dachten, okay, Louisville hat bisher so dominiert und zum Beispiel Birmingham wirklich unter dem Teppich gepflügt, das würde so eine ähnliche Partie werden.
Was ich übrigens viel schockierender fand, war der Torjubel von González. Was war das? Wollte er ein Tiger sein oder was wollte er darstellen?
Er hatte das Frühstücksmüsli gefuttert und wollte jetzt den Tiger rauslassen.
Ah, okay, gut. Ja, dann ist das okay. Allerdings, ja, sein Tiger war nicht lange da, weil sie dann recht schnell eigene Probleme hatten. Nur eine Minute später ist es Charleston, die plötzlich im Strafraum von Louisville stehen. Und erst ist Verteidiger Pfosten wieder fleißig mit am Start, gibt alles, was er nur kann. Der erste Schuss prallt wirklich gegen den Pfosten. Blöd aber nur, dass Myers direkt in der Nähe steht, den Ball dann vor die Füße bekommt und letztendlich die Chance nutzen kann und einnetzen kann, sodass es halt eine Minute später schon wieder 1-1 steht.
In der 15. fiel mir der Louisville-Keeper erstmals gut auf. Das müsste Damien Lars sein. Der hat einen Schuss aus kurzer Distanz von Ikasa gehalten. Und fiel auch später ganz gut auf. Der müsste ja aus der MS verliehen worden sein. Ich glaube, Los Angeles. Auch jemand, ein sehr junges Torwarttalent, das bisher schon sehr positiv in der Community ja aufgenommen worden ist, was die Qualität angeht. Hielt das Ganze nicht sonderlich lange, denn in der 22. gab es einen Handelfmeter. Und den hat Charleston mit einem 2-1 verwandelt. Der Ball ging mittig rein. Und da stand es dann, ja, 2-1 für die Jungs aus Charleston.
Ja, und es dauert auch gar nicht so lange, da fällt schon wieder das nächste Tor. Ich glaube, so roundabout um die 30. Minute herum war es. Da gibt es einen sehr, sehr langen Ball, der, ja, munter über den Platz fliegt. Interessant an der Situation ist allerdings, dass dass vorher so viel Zeit überhaupt erst da gelassen wird, dass Ich weiß nicht, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Louisville in der Situation der machen wollte. Sie liegen mit 2-1 hinten, scheinen sich aber auch nicht so richtig zu konzentrieren und anstatt dann mal zu stören, wenn ein Spieler, in dem Fall war es, ich glaube, Travis gewesen, den Ball hat und wirklich alle Zeit der Welt plötzlich hat, da mal hinzugehen und zu stören, nein. Wie gesagt, er bekommt alle Zeit der Welt, kann hervorragend warten, bis sein Mitspieler passend bereitsteht, kann ihn dann über den Platz schicken und der nutzt die Gelegenheit und kann dann das Tor machen. Sah wirklich nicht gut aus für Louisville.
Gehe ich mit. Kurz danach und kurz vor der Szene ist mir der Keeper von Charleston zweimal positiv aufgefallen. Denn der Grinvis, der ehemalige, ich meine Orlando-Keeper, hat in der 26. Minute einen schönen Kopfball gerade so noch über die Latte tippen können. Und in der 48., also quasi knapp in der zweiten Halbzeit, hätte einen Schuss auf spitzen Winkel, womit auch wieder Louisville gezeigt hat, dass sie vielleicht defensiv ein bisschen schnarchen, aber offensiv nochmal versuchen wollen, ranzukommen. Und das wollte ich kurz lobend erwähnt haben, nachdem wir heute schon öfters Keeper kritisiert haben, dass mir Grinvis in der Szene oder in den Szenen auch ganz gut gefallen hat, als doch für viele unbeschriebenes Blatt, nachdem er jetzt nie so wirklich viel spielen oder überzeugen konnte bei seinen vorherigen Stationen.
Wir sind doch heute super torwartfreundlich. Also bis dato haben wir doch kaum die Torhüter kritisiert, eher die Verteidigungen. Völlig zu Recht übrigens, denn in der 54. Minute zeigt sich das auch wieder, warum. In dem Fall ist es die Verteidigung von Charleston. Ganz klassische Szene, Eckball, Kopf und dann ist es in dem Fall Davila war es, glaube ich, gewesen, der den Ball oder der Ball fliegt nach dem Kopfball in seine Richtung. Er steht am langen Pfosten und ist da relativ frei. Also offensichtlich hat die Verteidigung es nicht für nötig gehalten, da ein bisschen mehr auf den Mann zu gehen. Er kann den Ball recht geschickt, muss man dazu auch zugeben, halb hoch, also so etwa kniehoch mit dem Fuß annehmen beziehungsweise direkt weiterschießen und dann ins Tor. Ich finde, das war nicht gut verteidigt.
Gehe ich mit. Taylor Davila gefällt mir nachher auch ganz gut, denn als Ex-RGV-Spieler verfolge ich ihn noch ein bisschen mehr. Er hat es ja geschafft, mit RGV letztes Jahr in die beste Elf der Liga gewählt zu werden. Also quasi die besten Spieler einer Elf gebildet haben. Und mit dem Sprung zu Louisville war es schon ja die Frage, kann er sein Niveau halten? Und bisher hat er jetzt sein zweites Tor geschossen und sah auch da gut aus. Klar, aus der Entfernung muss jeder treffen. Selbst, keine Ahnung, Tim Walter. Trotzdem schönes Tor und damit nochmal die Spannung erhöht. Denn es steht jetzt 3:2 für Louisville. Und am Ende muss sich Louisville tatsächlich allerdings nochmal bei dem Keeper bedanken. Denn er hat nochmal zwei gute Paraden gezeigt. In der 78. ein Kopfball von Lacava geklärt. Und in der 85. ein Vorelfmeter von Charleston, den er zuerst an den linken Pfosten gelenkt hat und dann nochmal den Nachsetzer ebenfalls geklärt hat. Also würde ich sagen, fast noch eher als Davila Mann des Spiels, wenn man das bei einer Pleite sagen kann, für Louisville definitiv der Keeper. Der hat ein paar schöne Paraden gezeigt und Charleston hätte sonst locker schon früher oder höher führen können.
Ja, absolut. Wie gesagt, ist heute irgendwie der Tag der starken Keeper. Irgendwie haben wir uns die Spiele ausgesucht. Aber ist ja auch mal schön.
Genau. Damit bleibt ungeschlagen das Team aus Charleston, der aktuelle Vizemeister. Und Louisville musste die ersten Punkte abgeben. Aber wie schon erwähnt, im quasi der Neuauflage des letzten Eastern Conference Finales gibt es, glaube ich, Schlimmeres, als gegen Charleston aktuell zu verlieren, die ja kadertechnisch nicht krass verschlechtert waren. In der Hinsicht gute Partie, auch wieder bei CBS zu sehen, in den USA ganz über die ganze Nation verbreitet. Und ich glaube, auch hier wieder eine gute Werbung für die USL.
Definitiv. Das war, finde ich, eine sehr gute Partie, die alles, wie vorhin schon mal gesagt, gebracht hat, was man sich so wünscht.
Was die perfekte Überleitung für unsere letzte Partie des Tages ist. Es gab noch das Derby del Camino Real, das Derby der Silberstraße, zwischen den Jungs von New Mexico United und El Paso Locomotive. Zwei Teams, die sich absolut nicht leiden können. Zum einen aufgrund der regionalen Nähe, denn El Paso ist ja recht nah an New Mexico, dem Bundesstaat, dran. Beide Teams eben historisch miteinander verbunden, aufgrund des quasi Silberhandels vor Urzeiten. Beide kamen auch zur gleichen Zeit in die USL damals. Und ja, sie mögen sich nicht wirklich. Und das wurde in der Partie nochmal unter anderem dadurch verstärkt, dass einer der Spieler von El Paso gerade erst gewechselt war von New Mexico zu El Paso und auch wichtig geworden ist. Wir hatten New Mexico diese Saison schon einmal besprochen, im Spiel gegen Pittsburgh, wo sie recht stark aussahen, wir aber den Rasen kritisieren mussten. Würdest du sagen, das könnte man heute auch so machen? Oder war der Stadion für Baseball-Verhältnisse doch ein Träumchen?
Na gut, ein Träumchen würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Es war immer noch ein sandiger, nicht besonders schöner Platz, aber er sah nicht ganz so schlimm aus wie sonst. Also der Bereich, der kein Baseballfeld ist, der war okay. Der Bereich, wo halt das Baseballfeld liegt, ist halt ein blöder, sandiger Platz. Aber nicht tragisch in dem Fall. Was heißt nicht tragisch? Blöd ist es trotzdem. Aber es ist nicht ausreichend, dass es mir extrem aufgefallen wäre.
Gehe ich mit. Die Partie begann gleich recht früh mit guten Szenen und den ersten Toren. In der 5. Minute hatte Greg Hurst die Möglichkeit, per Freistoß direkt zu treffen. Gute Lage, knapp an der Strafraumlinie, zentrale Position. Allerdings haute den Ball knapp über die Latte von El Paso. Und es dauerte dann gerade mal 2 Minuten, bis es im Türchen klingelte. Hier erneut ein Spieler, der mir bisher extrem gut in der Saison gefällt bei New Mexico. Es ist der Micaletto, der Neuzugang von Philly 2. Der kriegt einen Querpass knapp außerhalb des Strafraums rechts, nimmt ihn an und haut ihn direkt mit voller Wucht unten links rein. Da konnte der Keeper gar nichts machen. Wirklich ein Strahl von Schuss, extrem harte, ja, würde ich sagen, Schusskraft dazu reingepackt. Schöne Szene, schöne Direktabnahme und die 1:0-Führung für die Heimmannschaft aus New Mexico.
So ist es. Und danach gab es dann, finde ich, recht viele Chancen für New Mexico, die immer wieder auch vor dem Tor von El Paso standen und da wirklich ziemlich gute Chancen zum Teil auch hatten, aber da schon auch sehr fahrlässig zum Teil damit umgegangen sind und sie einfach nicht so richtig genutzt haben. Hast du bis zur Pause irgendeine Szene noch?
Nicht wirklich. Mir ist nur das Duell Tambarkes gegen Moreno ist öfter aufgefallen, denn der Keeper von New Mexico, Tambarkes, musste gegen einen Ex-Mitspieler des Öfteren gut parieren, so in der 37. als er einen Schuss, der auf den linken Pfosten geziert war, gerade so noch zur Ecke klären konnte. Und das war so das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe an relevanten Szenen.
Na gut, die beiden sehen sich ja im Laufe des Spiels dann noch einmal. Auch in der 2. Halbzeit ändert sich das nicht. Beide Teams haben ihre Chancen, das kann man nicht verwehren. New Mexico fand ich eigentlich schon in der meisten Zeit so das, nee, in der meisten Zeit ist nicht gesagt, aber ich fand sie im Großen und Ganzen schon das bessere Team. Aber wie gesagt, so die Möglichkeiten, die sie hatten, haben sie dann oft nicht genutzt. Und ansonsten haben beide versucht, so gut wie möglich zu stehen und da nichts zuzulassen. Es kommen dann aber irgendwann sehr chaotische 10 Minuten. Und in diesen 10 Minuten passiert einfach alles, was so das ganze Spiel ausmacht. Hast du vor diesen chaotischen 10 Minuten noch etwas?
Nicht wirklich. Ich finde auch da die Chancenverwertung von beiden Teams sehr fahrlässig. Vor diesem wilden letzten 10, 15 Minuten. Aber ich hatte das Gefühl, ich hatte mir die Partie live oder im Real Life angeguckt, dass El Paso am Ende doch ziemlich stark gedrückt hat. Und das war so mein Eindruck am Ende. So, hups, ob sich das mal nicht rechnen wird. Wenn du kurz nach Spielbeginn triffst, aber dann irgendwie nicht mehr nachlegen kannst.
Genau, und das ist auch das Entscheidende. El Paso drückt extrem, gerade in der 2. Halbzeit. Und zum Ende hin merkt man, da kommt immer noch mehr Druck. Und das zeigt sich an einer Szene, finde ich, ziemlich gut. Dylan ist mit dem Ball im Strafraum und wird ordentlich von den Verteidigern bedrängt. Ist auch schon im Fallen. Und trotzdem sieht er aber, dass Rivas ihm in den Strafraum mit entgegenkommt. und passt den Ball noch in der Fallbewegung zu ihm. Und der nimmt im Laufen den Ball sozusagen mit einem schnellen Schuss mit und netzt ein. Dementsprechend steht es dann in der 81. Minute 1:1. Sie haben ihren Ausgleich bekommen.
Gehe ich mit. Schöne erste Ballberührung von Rivas. Kann man mal so machen. Aber eben halt auch unglücklich. Wir haben ein bisschen verteidigt von New Mexico. Und es dauerte dann tatsächlich nicht lange, bis es den, ja, Moment, Spieler gegen Ex-Spieler und Hass pur gab. Denn Armando Moreno, seines Zeichens Ex-Spieler von New Mexico, bei den Fans eigentlich fast schon eine Legende, tritt zum Foul-Elfmeter für El Paso an, gegen die Heimfans vor den Heimfans. Der Elfmeter ist nicht krass zu beschreiben. Der Schuss geht ja ganz entspannt rein. Der Keeper war in der falschen Ecke. Moreno rennt dann zu den Fans und lässt sich verhältnismäßig jubeln. Das war erstmal ein Nackenschlag. Führst zu Hause und kriegst dann von deinem, ja, doch sehr beliebten und auch geliebten Ex-Spieler den Elfmeter reingehämmert, der zur Führung der Rivalen führt, die bis dato keinen einzigen Sieg holen konnten.
Moreno ist sowieso ein interessanter Spieler, hat ja auch MLS-Erfahrung mit den Red Bulls, kommt dort unter anderem aus der Akademie, hat dann zwischenzeitlich in Mexiko gespielt und ist dann wieder in die MLS zurückgegangen und dann irgendwann hat er seinen Weg in die USA gefunden. Also ein durchaus interessanter Spieler. Das war aber nicht das einzige Tor. Es gibt nämlich direkt 2 Minuten später ein weiteres Tor und in dem Fall ist es Race, der sich sehr, sehr gut freilaufen kann. Und Micheletto ist derjenige, der in dem Fall wieder alle Zeit der Welt hat, schön gucken kann, wo er hinschießen muss, genau sieht, dass Race richtig steht, auch sieht, dass er antritt, um in die entsprechende Richtung zu laufen und kann den Ball perfekt dahin platzieren, wo Race hinlaufen wird. Der nimmt den Ball und schießt das Tor. Und dementsprechend steht es in der 89. Minute dann 2:2.
Ich bin ehrlich, ich fand es ein traumhaftes Tor. Micheletto war wirklich noch relativ weit vom Tor entfernt, sieht seinen startenden Spieler und haut den Ball in der perfekten Vorlage in einem wunderschönen Schlenzer genau auf den Kopf seines Mitspielers, der den Ball oben reinköpfen konnte. Also das war wirklich eine traumhafte Vorlage, die wie in der Schnur gezogen hingeflogen ist. Das muss ich mal lobend anerkennen. Aber das letzte Stück dieses kleinen Theaterstücks ist noch nicht zu Ende. Ein letzter Akt wurde noch gefeiert, denn in der 91. Minute, also gerade mal 2 Minuten später, gab es die Spielentscheidung. Daniel Bruce, gerade erst eingewechselt, passt an der Seite des Strafraums in die Mitte zu Nicky Hernandez. Der kriegt den Ball und haut ihn mit einem Schlenzer unten rechts rein. Damit dreht New Mexico United die Partie zurück für die Heimmannschaft. Und New Mexico United gewinnt zu Hause in einem doch sehr wilden Spiel mit 3:2 gegen die großen Rivalen aus El Paso, die damit bisher einen einzigen Punkt geholt haben und sonst nur verloren haben. Und New Mexico zeigt, dass sie das Derby ernst genommen haben. Und für mich auch Respekt an den Coach, der mit den Wechseln nochmal ordentlich ihr Auftrieb gesorgt hat. Denn sowohl Bruce als auch die anderen Jungs haben am Ende dann wirklich die entscheidenden Tore gemacht. Nach ihrer Einwechslung.
Also alles richtig gemacht.
Ich finde auch da wieder eine gute Werbung für beide Teams. Denn El Paso war halt bisher nicht gut. Hat aber da gezeigt, dass sie es doch eigentlich können, wenn man nur rausfindet, wie. Und New Mexico hat halt auch gezeigt, dass die krasse Pleite von gegen Charleston neulich doch nicht auf Bestand ausgelegt ist. Und auch hier, so wie bei Hartford oder Miami, zeigt sich die wunderschöne Seite des US-Fußballs. Es ist nicht so, dass eine Mannschaft jedes Jahr dominiert, Klammer auf, wenn nicht gerade Louisville heißt, Klammer zu, und die kleinen Teams immer klein bleiben. US-Fußball ist jedes Jahr Spannung pur, denn die kleinen Mannschaften werden plötzlich gut, die guten Mannschaften werden plötzlich schlecht und jeder darf mal zeigen, dass er doch eigentlich einen guten Sinn hat, in der Liga dabei zu sein. Und dieses Jahr bisher sind das eben zum Beispiel New Mexico, Miami oder Hartford, die sonst eher unter dem Radar liefen und aktuell echt für schönen Fußball stehen.
Aktuell ja, aber man muss auch kritisch eingestehen, wir sind noch recht weit am Anfang der Saison. Die entscheidende Phase wird noch kommen. Und jetzt wird es ja dann umso interessanter, wie sich gerade die sonst so guten Teams in den nächsten Wochen damit gefasst machen oder darauf vorbereiten, dann doch mal wieder mehr Punkte zu sammeln.
Gehe ich mit. Hättest du fürs Wochenende noch einen TV-Tipp, so einen deinen Geheimtipp, den du unbedingt raushauen musst?
Einen Geheimtipp? Oh, das ist natürlich schon wieder schwer.
Oder einen guten Tipp, der vielleicht nicht ganz geheim ist. Es wird eine Partie, die ein bisschen schwierig für euch zum Sehen ist, denn wenn die Folge am Freitag online kommt, ist die Partie theoretisch schon durch. Ihr könnt jetzt sie beim Real Life angucken, also quasi eine Aufzeichnung. Denn laut der USL-Webseite, Freitag um 1 Uhr, müsste also heute Nacht dann sein, gibt es das Florida-Derby zwischen dem Miami FC, man könnte sagen dem italienischen Teil von Miami, im Gegensatz zum argentinischen, und sie treffen auf die Tampa Bay Rowdies. Auch in den letzten Jahren immer eine doch unterhaltsame Partie, obwohl Miami da niemals gut wirklich gewesen ist in der Saison außerhalb der Derbys. Dieses Jahr, wie ihr sicherlich schon gehört habt, eine echt gute Ansetzung. Miami aktuell spielt ziemlich stark, deutlich besser als alle sie eingeschätzt haben. Und die Rowdies sind eh immer gut. Und daher glaube ich, wird diese Partie, egal ob live oder in der Aufzeichnung, definitiv unterhaltsam werden. Das wäre daher mein Tipp, sich das Florida Derby anzuschauen. Zwischen Little Italy, aka Miami FC, und den Rowdies aus Tampa Bay.
Es gibt natürlich noch viele andere Partien, die interessant sind. Und ich habe gerade kurz überlegt, ob ich die Partie von Monterey empfehle, weil Monterey ja gerade erst ein recht interessantes Spiel hinter sich hatte. Sie hatten ja auswärts in Oakland gespielt. Und diese Partie endete am Ende mit 4 roten Karten. 2 für Oakland, 2 für Monterey, davon 3 Spieler von der Bank. Was so 100%ig passiert ist, sieht man nirgendwo, das hat man auch im Stream nicht gesehen. Allerdings gab es anschließend Handyaufnahmen, die gezeigt hat, was da passiert ist. Es war eine Massenschlägerei. Und dementsprechend wird Monterey mit leicht verkleinertem Team spielen. Es gibt allerdings eine Partie, da muss ich sagen, die muss man schon eher empfehlen, weil das 2 Teams sind, die sonst vor allem mit, die in unterschiedlichen Jahren mit unterschiedlich hoher Qualität immer wieder auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich spreche von der Partie San Antonio gegen Orange County. Aktuell ist Orange County ungeschlagen und in der Western Conference dementsprechend auf Platz 1 mit 11 Punkten. Davon haben sie 3 Siege und 2 Unentschieden. Und sie treffen, wie gesagt, auf San Antonio, die bis dato auf Platz 5 in der Western Conference sind mit 8 Punkten, 2 Siegen, 2 Unentschieden und 1 Niederlage. Und ich glaube, das wird eine Partie von 2 Teams, die unbedingt diese Punkte haben wollen, die guten Fußball spielen können. Und das wird sehr, sehr spannend werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Gehe ich vollkommen mit. San Antonio als Ex-Meister von 22, dann die Jungs von Orange County, Meister von 21. Das dürfte eine schöne Partie werden. Und ja, kann ich auch nur empfehlen. Das wird unterhaltsam. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt San Antonio gegen Vegas verlierst, wo gefühlt alle Fans vorher dachten, es wird ein lockerer Sieg, dann würde es mich nicht wundern, wenn Orange County auch weiterhin gut dabei sein wird. Und ja, daher wie üblich unser Tipp, alle Spiele sind live auf dem YouTube-Kanal der USL namens USL on YouTube zu sehen. Und natürlich auch aufgezeichnet, wenn ihr wie die liebe Anne lieber nachts schlaft, anstatt wie ich, wie ein Irrer, bis irgendwie morgens um 5 vor YouTube zu hängen, um sich die Partie live anzuschauen. Guckt sie euch gerne an, lasst uns gerne eure Meinung da und dann hören wir uns nächste Woche wieder in Folge 90 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Tschüss!
Wie wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.